Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Britta Bürger.
Schönen guten Morgen. Heute ist der Auslandskorrespondent Steffen Wurzel mein Gast. Er hat die letzten 6 Jahre in China gelebt und für die ARD-Hörfunkanstalten aus dem viertgrößten Land der Welt berichtet. Hongkong und Macau gehörten auch noch zu seinem Berichtsgebiet. Wir haben uns vorgenommen, einige China-Klischees in dieser Stunde aufzulösen, denn das ist das geheime Spezialgebiet von Steffen Wurzel neben Wirtschaft und Politik. China ist nämlich nicht nur das Land der Nudelsuppe und der Peking-Ente. Es ist auch das Land der Eier. Frühstücksei, also kein Problem?
Nee, gar kein Problem. Guten Morgen. Es ist tatsächlich so, dass ich sowieso ein großer Ei-Fan bin. Und das war in China immer ein großer Spaß, wenn ich auch Besucher, Besucherinnen hatte, Freunde, Familienmitglieder, mit denen über so einen Markt zu gehen. Da liegen dann nicht nur die klassischen Hühnereier wie bei uns in Braun und in Weiß, sondern auch die grünen Enteneier, die etwas ovalen, ganz speziellen weißen Enteneier. Ich habe auch Straußeneier gesehen, ganz viel Wachteleier gibt es da auch. Und ich habe mir auch oft morgens, gerade wenn es irgendwie schnell gehen musste, wenn ich schnell ins Büro musste, aufs Frühstück zu Hause verzichten musste, so ein Tee-Ei rausgelassen an einem der 24-Stunden-Läden. Das sind Eier, das sind im Grunde hartgekochte Eier, sehen ein bisschen aus wie Soleier bei uns, werden in so einer Brühe aus Sojaöl, Tee eben, schwarzem Tee, manchmal noch mit so einem Schuss Branntwein kommt manchmal noch rein, ganz viel Gewürze kommt rein, Sternanis kommt rein und die werden darin geköchelt. Manchmal denkt man sich auch, ja, wenn hier der deutsche Wirtschaftskontrolldienst oder so vorbeikäme, da würden die wahrscheinlich monieren, dass diese Eier schon zu lange köcheln. Mhm. Aber es duftet wunderbar und das sind tolle Eier, tolles Frühstückssnack. Vermisse ich hier, muss ich jetzt selber machen.
Aber wenn man die dann pellt, wenn die in Tee gekocht sind, sehen die doch so schmuddelig aus.
Ja, oder? Das sieht so ein bisschen aus wie so Soleier eben. Die sind auch so ein bisschen angeknackst. Man muss da auch so ein bisschen weggucken und sich dann auch nicht wundern, dass man danach ganz schmutzige Finger hat, die dann auch nach Ei riechen. Aber das ist ein fantastisches chinesisches Frühstück.
Steffen Wurzel hat in der 25-Millionen-Metropole Shanghai gelebt. Nach 6 Jahren ist er nun wieder zurück im beschaulichen Baden-Baden, denn sein Heimatsender ist der SWR. Heute ist er bei uns in Berlin zu Gast. Shanghai, Herr Wurzel, gilt als Chinas Fenster zur Welt, ist eine durchaus weltoffene Stadt, aber der restriktive Corona-Lockdown, der hat die Stimmung wohl radikal gekippt. Viele gehen nach Europa, Australien oder in die USA zurück, wenn sie die Möglichkeit haben oder von da kamen. Über die Corona-Politik möchte ich nachher noch ausführlicher reden. Aber jetzt schon mal die Frage, sind Sie gerade froh, wieder in Deutschland zu sein oder wären Sie als Journalist doch lieber vor Ort?
Das ist die richtige Frage, die ich mir natürlich auch stelle. Ich gebe zu, die letzten 6 Jahre waren sehr arbeitsintensiv, vor allem dann zu Beginn der Corona-Pandemie in China. Ende 2019, Anfang 2020 war das hochinteressant, dabei zu sein. Aber ich muss schon sagen, jetzt auch wenn ich mit Freunden in Kontakt bin, mit Kolleginnen und Kollegen in Kontakt bin, die jetzt gerade in Shanghai sind, die wirklich zum Teil Probleme hatten, ihren Kühlschrank voll zu bekommen, die wirklich Probleme hatten, an Medikamente zu kommen. Es ist ja so, dass dort Lockdown wirklich heißt, du bist eingeschlossen. Die Tür wird versiegelt, da hängt ein Vorhängeschloss an der Haustür. Ohne Ausnahme, man kommt nicht raus. Ich sage da immer das Beispiel meiner Kollegin im Studio in Shanghai, eine chinesische Kollegin, die ihre pflegebedürftigen Eltern zu Hause hat, die wirklich, ich bin mit ihr in Kontakt, die wirklich zum Teil Todesangst hatte und immer noch hat, weil sie nicht weiß, wenn was mit dem Herzen meines Vaters ist oder wenn was mit dem Blutdruck meiner Mutter ist. Die sind Anfang 90, dann kommen die nicht raus. Dann kann man auch nicht in den Rettungsdienst rufen. Mhm. Langer Rede, kurzer Sinn. Ich bin immer noch hoch interessiert an dem, was dort abgeht und was dort passiert. Und es ist wichtig, dass wir da hinschauen, weil es zeigt einfach, was für eine Regierung dort am Ruder ist. Da geht es wirklich nur um Politik. Da geht es eben nicht, entgegen des Klischees, nicht um das Wohlbefinden der Bevölkerung. Da geht es darum, an der Macht zu bleiben, diesen ja doch sehr widersinnigen Null-Covid-Kurs durchzuhalten. Möchte ich jetzt gerade dort sein, brauche ich gerade nicht. Nee.
Auf diesen Null-Covid-Code kommen wir nachher nochmal zurück. Nehmen Sie uns doch jetzt ein bisschen mit in Ihr Shanghai der letzten 6 Jahre. Wie eng leben die Menschen in so einer 25-Millionen-Metropole aufeinander?
Ja, Stichwort Klischee. Das ist auch so ein Klischee. Wenn man natürlich sozusagen die die Google-Bildersuche anschmeißt und Shanghai eingibt, kommen vor allem Hochhäuser, Wohnblöcke oder die glitzernden Bürotürme. Das zweithöchste Gebäude der Welt steht in Shanghai, der Shanghai Tower. Aber natürlich habe ich zum Beispiel, ich habe in einer relativ beschaulichen, in Anführungszeichen, Wohngegend gewohnt. Mein Haus hatte in Anführungszeichen nur 8 Stockwerke. Das war aber schon wirklich mit Abstand das Höchste im ganzen Bezirk. Ich habe ganz viel mit dem Fahrrad gemacht. Es war eine relativ grüne Stadt, viele Bäume tatsächlich, viel Natur im Sinne von immer wieder aufgelockert durch Parks. Das ist eine Stadt, die sehr liebenswert ist, auch gerade im Vergleich zur Hauptstadt Beijing zum Beispiel oder auch zu anderen chinesischen Städten, die einen doch als Besucher oder wenn man es nicht so kennt, wirklich erschlagen. Mhm. Shanghai ist da anders. Shanghai hat eine sehr tolle Architekturgeschichte übrigens, ganz viel Art Deco aus der Zeit, als es eine internationale Stadt war, in den 20er Jahren des vergangenen Jahrhunderts. Das ist schon eine Stadt, an die man sich als Europäer gut gewöhnen kann. Mhm.
Kennt man sich in der Nachbarschaft? Ist man vertraut?
Absolut.
Oder eher?
Absolut.
Ja, das wundert mich, weil ich habe gedacht, vielleicht auch misstrauisch, weil man fürchten muss, bespitzelt zu werden.
Ja, da mischen Sie jetzt zwei Themen, die verwandt sein können, die aber nicht verwandt sein müssen. Es ist natürlich so, dass ich als Mensch, als Bürger Shanghais sozusagen, dann natürlich durch die Stadt gehe oder durch meine Nachbarschaft gehe, so wie ich das hier auch machen würde. Natürlich, da ist gegenüber die 90-jährige Nachbarin Frau Yao, die immer fragt, geht's dir gut und hast du genug, hast du heute schon gegessen und kommst du überhaupt klar mit der chinesischen Küche? Ich habe Frau Yao immer sehr schwer nur verstanden, weil sie kaum Chinesisch sprach, sondern wirklich nur Shanghainesisch. Das ist eine ganz andere Sprache, ein ganz anderer Schnack im wahrsten Sinne des Wortes. Und dann gibt's natürlich Leute, die sitzen unten an der Pforte, die natürlich genau gucken, wer kommt denn da zu Besuch? Wo warst denn du? Hast hier einen Koffer dabei? Aha, du warst in Hongkong. Was hast denn da gemacht? Natürlich gibt's das auch.
Es gibt so eine Art Concierge, ja?
Es gibt im Grunde in jeder Siedlung, auf Chinesisch heißt das Xiaoqu, das ist wie so ein kleiner Bezirk, so kann man das vielleicht übersetzen. In jeder Siedlung gibt's so eine Art Concierge, wobei Concierge sehr euphemistisch formuliert ist. Man kann auch das Wort Blockwart, denke ich, verwenden.
Shanghai ist eine der wichtigsten Wirtschaftsmetropolen der Welt. Wie tickt diese Stadt? Also, das klingt jetzt erstmal gar nicht so anstrengend.
Wie tickt diese Stadt, ist natürlich eine sehr große Frage. Ich habe die Lösung auch noch nicht gefunden, wie diese Stadt tickt, obwohl ich da 6 Jahre meines Lebens verbracht habe jetzt. Das ist eine Stadt, die sehr spontan ist, die sehr dynamisch wirkt, wo ganz viel ad hoc entschieden wird. Wo ich mich als Europäer auch immer mit schwer tue, ist so das Stichwort Effizienz. Also ganz viele Dinge, die am Entstehen sind, weiß nicht, Gebäude, irgendwelche Geschäfte, die neu aufgebaut werden, zerfallen dann auch schon nach 1-2 Jahren wieder. Und das ist übrigens auch, Stichwort Klischee, Vorurteile, ein großes Aber, was man immer dazu sagen muss. Es gibt ja viele Deutsche, vor allem Wirtschaftsleute, die immer wieder sagen, Mensch, in China, da wird so viel gemacht und da muss man nicht erst irgendwie durch den Stadtratausschuss, der da irgendwie eine Baugenehmigung gibt, da wird einfach gemacht. Ja, natürlich, aber dafür zerfällt dann halt ganz viel nach 2-3 Jahren auch wieder. Und in Sachen nachhaltiges Bauen, Stichwort Klimaschutz, Stichwort ergibt das denn Sinn, noch ein, keine Ahnung, was aufzubauen, was 3 Wochen später wieder abgerissen wird? Da muss man sich schon manchmal die Frage stellen, ergibt das Sinn oder nicht? Mhm.
Nachhaltigkeit haben Sie als Stichwort gesagt. Verkehr, wie haben Sie sich fortbewegt?
Ich bin tatsächlich sehr viel zu Fuß gelaufen. Das macht Spaß, so eine Stadt wie Shanghai, auch gerade wenn man immer dieselben Wege geht, zu erlaufen, so den Vibe aufzunehmen, wenn ich morgens ins Büro gelaufen bin, das war immer so 30 Minuten. Bin auch sehr viel Fahrrad gefahren tatsächlich. Der öffentliche Nahverkehr ist auch klasse ausgebaut, ist vor allem spottbillig. Man hat die Möglichkeit, die Stadt mit dem Auto auch zu erkunden, mit Taxis, die auch sehr wenig kosten. Aber da muss man dann einfach in Kauf nehmen, dass man sehr lange im Stau steht. Also Fahrrad ist im Grunde das beste Verkehrsmittel der Wahl.
In China kann man sich also billig fortbewegen, aber hinzukommen ist gerade ziemlich teuer.
Also wenn man jetzt sucht, also wir lassen jetzt mal so diese ganzen Geschichten mit Visum bekommen weg, weil das ist im Grunde unmöglich. China vergibt de facto keine Einreisevisa mehr. Also nur noch an Leute, die wirklich gebraucht werden, hochrangige Manager, eigene Staatsbürger haben es sogar inzwischen schwierig, zurück ins Land zu kommen. Wenn man das alles weglässt und Sie würden jetzt hier die Suchmaschine anschmeißen, nach einem Flug suchen, würden Sie bis wahrscheinlich zum Jahreswechsel ungelogen keinen Flug bekommen. Was daran liegt, dass zum Beispiel, oder was zur Folge hat, dass zum Beispiel die Deutsche Industrie- und Handelskammer oder die Auslandshandelskammer in China Charterflüge inzwischen auflegt, um wirklich, also die mieten große Flugzeuge an, um Leute, die zurück müssen, weil sie Familienangehörige da haben, weil sie für deutsche Firmen arbeiten, die haben keine Chance auf einen Linienflug. Das ist unfassbar kompliziert, unfassbar teuer und das zeigt einfach leider, wie diese ganze Covid-Politik der Staats- und Parteiführung dazu geführt hat, dass sich dieses Land noch mehr abschottet vom Rest der Welt.
Wie war das, in ein Land zu kommen, dessen Sprache und Schrift Sie, ja, ich glaube, nur ein bisschen beherrscht haben?
Der große Vorteil war, dass ich tatsächlich einen Crashkurs spendiert bekommen habe von meinem damaligen Chefredakteur, der gesagt hat, es ergibt keinen Sinn, wenn du da landest und du kannst die Sprache überhaupt nicht handeln. Und Chinesisch, ich bin kein großes Sprachtalent, muss ich dazu sagen. Chinesisch hat den Vorteil, dass man relativ schnell Erfolgserlebnisse hat. Mhm. Und so doof es klingt, Chinesisch ist gar nicht so eine riesenkomplizierte Sprache. Die Schrift, ja, die ist kompliziert, die Schriftzeichen, aber die Sprache funktioniert weitgehend ohne komplizierte Grammatik. Ich habe auch mal versucht, Türkisch zu lernen. Das ist deutlich komplizierter. Auch die deutsche Sprache von meinen chinesischen Freunden, die Deutsch lernen, weiß ich, die raufen sich die Haare mit Dativ, Genitiv und so weiter, ist klar. Das gibt es im Chinesischen nicht in der Art und Weise. Das heißt, man kann relativ schnell mit Leuten ins Gespräch kommen, aber dann, ich deutete es vorhin an, merkt man halt auch sehr schnell, ah, warte mal, okay, in Beijing sprechen die Leute ganz anders als in Shanghai oder dann in Sichuan oder gar in Hongkong, wo man Kantonesisch spricht, was nochmal eine ganz andere Sprache ist. Es ist nicht so einfach, aber ich glaube, nach 6 Jahren bin ich jetzt in der Lage, Gespräche zu führen, die über ein geradeaus rechts-links hinausgehen.
Komplizierter ist wahrscheinlich die Grammatik und die Regeln des Überwachungsstaats. Was für Spielregeln mussten Sie da lernen?
Also es sind auch wieder so, da hat sich natürlich viel verändert. In den letzten Jahren, muss man einfach so sagen, wie es ist, ist die Herangehensweise der chinesischen Staats- und Parteiführung ans Thema Presse hat sich nochmal deutlich verschärft. Was ich an dieser Stelle immer versuche zu betonen, ist, dass darunter vor allem die heimischen Kolleginnen und Kollegen leiden, gelitten haben in den vergangenen Jahren. Es gibt eigentlich, muss man so sagen, in China keinen Journalismus mehr, wie wir ihn kennen. Im Grunde ist das, was im Internet passiert, ein Intranet. Das heißt, das sind alles zu 99,9% Verlautbarungen der Staats- und Parteiführung, beziehungsweise alles spielt sich im Narrativ der chinesischen Staatsführung ab und das ist natürlich so gewollt. So, und dann kommen wir als ausländische Journalistinnen und Journalisten in dieses Umfeld. Da können Sie sich vorstellen, dass das oft sehr schwierig ist. Ja. Ich könnte jetzt ganz viel erzählen zum Thema, wie man verfolgt wird digital, wie man digital überwacht wird. Das spürt man ja, wenn zum Beispiel Gesprächspartner, mit denen man eine Vereinbarung getroffen hat über Messenger, dann plötzlich absagen, reihenweise, weil eben die Behörden mitgelesen, mitgehört haben. Oh, du hast eine Verabredung mit einem ausländischen Journalisten, das sag bitte ab, sonst kriegst du Ärger. Mhm. Ich könnte auch ganz viel erzählen über das Thema wirklich körperliche Überwachung, dass man also auf Dienstreise ist und hinter einem ist das Auto mit den abgedunkelten Scheiben, ohne Autokennzeichen, mit Polizisten in Zivil, die einem nicht nur hinterherfahren, sondern auch immer aussteigen, wenn man selber aussteigt und dann GesprächspartnerInnen einschüchtern. Und das ist unangenehm, das ist vor allem dann unangenehm, wenn man einfach wirklich nur mal an den Straßenrand will und einen Schnack halten möchte mit dem Apfelverkäufer, der da am Straßenrand steht, dann kommt sofort ein Polizist und grätscht rein und sagt, wehe, du erzählst dem irgendwas, das ist ein ausländischer Journalist, dem erzählst du bitte nichts. Das ist
also
sehr entwürdigend für alle Beteiligten.
Das beginnt bei dem Apfelverkäufer am Straßenrand. Wie ist das, wenn Sie in ein Gebiet wie das der Uiguren gereist sind, also sich anschauen wollten, wie die muslimische Minderheit dort in diesen sogenannten Umerziehungslagern lebt? Wie konnten Sie an so ein Thema überhaupt ran?
Also ich war jetzt im Juli zuletzt dort, vor 10 Monaten, und da war es zum Beispiel so, dass ich sofort gesagt habe, der chinesische Kollege, der normalerweise dabei ist, mein Produzent, Producer, mein Übersetzer, der kommt gar nicht erst mit. Weil wenn man mit chinesischen KollegInnen dorthin reist, sind die vor allem diejenigen, die den Trouble abbekommen. Ich habe das mit einer Kollegin vom Handelsblatt gemacht, diese Reise. Wir sind einigermaßen gut durchgekommen, weil wir das ganz spontan gemacht haben. Wir haben das Flugticket am Abend vorher gebucht, damit bloß nicht irgendwelche übermäßigen Daten zu früh hinterlassen werden. Wir haben natürlich keine Hotels vorher gebucht. Wir haben keine Gesprächspartner unsinnigerweise im Vorfeld angefunkt. Wir haben sind dort aufgeschlagen, und aber dennoch hat man sofort wieder die Überwachungspolizei an der Backe und wirklich körperlich. Die verfolgen einen und es ist wie im schlechten Film. Mhm. Die laufen einem hinterher, man versucht die abzuschütteln. mehr oder weniger erfolgreich. Und ja, diese Lager kann man, das ist ja ein offenes Geheimnis, die kann man auf Google recherchieren, man kann dorthin fahren, man kann die sehen.
Wie sieht das aus?
Na, das sind wie in der dunkelsten deutschen Geschichte, sehen die von außen aus, diese Lager und große Wachtürme. Und hinter den Wachtürmen hört man dann patriotische Lieder. Da schallt dann ein Eigor, das bedeutet Vaterlandsliebe oder Patriotismus, schallt dann da über den Zaun. Und ich habe mir manchmal gedacht, wie kann das denn sein, dass die Welt sich darüber nicht aufregt und nicht ärgert? Und es ist interessant, dass Sie die Frage stellen. Heute beginnt die Menschenrechtsbeauftragte der Vereinten Nationen, Michelle Bachelet, eine Reise nach Xinjiang in die Uigurenregion. Und ich habe jetzt schon die große Befürchtung, dass sie sich da an der Nase herumführen lässt, weil es unmöglich ist, sich dort frei zu bewegen, wenn es für Journalisten wie mich schon gilt, dass die gnadenlos überwacht werden auf Schritt und Tritt. Wie ist es dann für eine offizielle Vertreterin der Vereinten Nationen?
Kommissarin für Menschenrechte, was kann das bewirken, so eine Reise?
Ich glaube, es ist wichtig, dass wir darüber berichten, dass wir kritische Fragen stellen, dass wir genau diese Frage auch ansprechen, wie seriös ist denn so ein Plan, als Vereinte Nationen offizielle dorthin zu reisen und zu glauben, man könne da irgendwie ernsthaft mit Betroffenen sprechen. Ich glaube, das ist eine Illusion, aber man muss drüber sprechen und man muss sich dessen bewusst machen. Die Staats- und Parteiführung, die kommunistische, verletzt nicht nur die Menschenrechte, was man hier einfach so dahin sagt, sondern der Trend geht dahin, dass es wirklich immer schlimmer wird. Und es sind nicht ein paar Betroffene, es sind Millionen, zig Millionen Menschen, denen wirklich die grundlegendsten Menschenrechte nicht mal ansatzweise gegeben werden.
Hörfunk, Ihr Metier, unser Metier, lebt von den O-Tönen, von Interviews mit der Bevölkerung und mit Experten. Das scheint also immer schwieriger geworden zu sein. Ja. Wie ist Ihnen das gelungen, trotzdem noch Menschen überhaupt vors Mikrofon zu bekommen? Und wie schützen Sie die?
Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den Sie ansprechen, hat auch was mit Pressefreiheit zu tun. Wenn ich mit Menschen gesprochen habe, wenn die Kolleginnen und Kollegen in China mit Menschen sprechen, muss man immer sich zuerst die Frage stellen, es geht hier nicht um meine Sicherheit. Ich kann im Zweifelsfall ausreisen. Ich komme deswegen nicht in Knast, wenn ich Leute interviewe. Aber die Menschen, die Gesprächspartnerinnen, Gesprächspartner, das kann völlig unpolitisch sein, die kommen in Trouble, die bekommen Ärger. Und nochmal, weil China kein Rechtsstaat ist, ist es auch so, dass wirklich ganz offen Menschen bedroht werden. Nicht nur du bekommst Ärger, sondern auch deine Familie bekommt Ärger. Das war, ich kann nur ein Beispiel geben, wir haben mit jemandem getroffen, ein Anwohner eines Atomkraftwerks, der eigentlich nur gesagt hat, ja, toll, dass jetzt hier so ein Atomkraftwerk steht, bringt uns Wirtschaftswachstum, aber ich hätte ein bisschen gerne mehr Entschädigung bekommen für das Land, was mir da weggenommen wurde. Da habe ich viel Geld bekommen, aber ich hätte gerne noch mehr Geld bekommen. Der hat richtig Ärger bekommen. Eine Woche nach der Ausstrahlung dieses Radiobeitrags hat der richtig Ärger bekommen. Macht mir natürlich ein schlechtes Gewissen, weil ich wirklich dachte, das ist ein relativ unpolitisches Thema. Der Typ zeigt sich relativ begeistert von der kommunistischen Partei und trotzdem hat er einen richtigen Einlauf bekommen. Und so Leute werden natürlich nie wieder auch nur im Vorsichtigsten mit Vertretern ausländischer Medien sprechen.
Hongkong gehörte auch noch zum Berichtsgebiet des ARD-Korrespondenten Steffen Wurzel. Somit war auch die Niederschlagung der Demokratiebewegung, die damit verbundenen Proteste in Hongkong, Ihr Thema. Haben sich da, selbst wenn Sie nicht Aktivist sind, sondern Journalist, auch Hoffnungen zerschlagen?
Hoffnungen zerschlagen ist vielleicht ein bisschen zu viel, aber ich bin einfach immer verwundert, wenn Menschen dann auch danach gefragt haben, ja, aber da steht doch schwarz auf weiß in diesem Vertrag, den damals Großbritannien mit der Volksrepublik China geschlossen hat, dass Hongkong als Sonderverwaltungsregion noch weitere 25 Jahre lang autonom bleibt. Da müssen die sich doch dran halten, die chinesische Regierung. Und da muss man einfach sagen, nee, absolut nicht. Ich erzähle immer ein Beispiel, was mich persönlich sehr bewegt hat. Wir haben zum Jahreswechsel immer unser Studio Neujahrskarten rausgeschickt. Das ist so eine Tradition in China und natürlich sowohl in China als auch nach Deutschland als auch nach Hongkong. Und die Karten, viele von den Karten, die wir nach Hongkong geschickt haben an Politikerinnen, Politiker, an Leute von Universitäten, die kamen zum Teil zurück. Entweder Absender verreist oder Adressat verreist oder Adressat im Knast. Und das ist bemerkenswert, wenn man sozusagen im Jahr 2017, 18 noch Menschen interviewt im Parlamentsgebäude, die sagen, wir sind hier bei der Demokratischen Partei und wir setzen uns dafür ein, dass die Menschen wirklich bald wählen dürfen und wir sind voller Optimismus. Und zwei Jahre später sind diese Leute im Knast. Mhm.
Das heißt, am Anfang,
aus fadenscheinigen Gründen.
Am Anfang Ihrer Zeit war das noch ein Highlight, vielleicht nach Hongkong
absolut.
Zu fahren?
Absolut, das ist genau so, wie Sie das jetzt gesagt haben. Es war immer wie ein kleiner Urlaub, sozusagen aus dem knallharten Festlandchina rauszukommen, wo die Leute nur noch mit ganz angezogener Handbremse überhaupt ansatzweise kritische Dinge sagen. Und Hongkong, blühende Zivilgesellschaft, NGOs aus aller Herren Länder, Leute, die auf dem Putz hauen, auch mal verbal, die auch mal über die Stränge schlagen. Ja, natürlich. Und ich rede jetzt nicht von Steinewerfern, ich rede einfach wirklich von Menschen, die sagen, wir sind dagegen, dass hier auch eine Diktatur eingeführt wird. Mhm. Ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit, oder? Und ist vor allem auch gesetzlich geregelt anhand der Mini-Verfassung, die es in Hongkong auch nach wie vor theoretisch gibt. Ja, und das geht jetzt nicht mehr. Mhm. Als jetzt knapp 2 Jahren das sogenannte Gesetz zum Schutz der nationalen Sicherheit eingeführt wurde in Hongkong, seitdem ist im Grunde zappenduster. Also die Zivilgesellschaft, es geht hier nicht einfach nur um Demokratie oder um Autonomie, Fantasien der Menschen dort. Es geht einfach um ganz grundlegende Dinge wie die Zivilgesellschaft. Ja. Also in Hongkong wurde vor nicht mal 2 Wochen ein emeritierter Kardinal, ein katholischer Kardinal festgenommen. Ein über 90-jähriger Mann. Weil er sich immer wieder einsetzt für die Zivilgesellschaft in Hongkong. Und daraus leite ich natürlich ab, Chinas Staats- und Parteiführung, die Kommunistische Partei, hat massiv die Hosen voll. Ne? Also die haben einfach Angst, wenn man einen 90-jährigen Kardinal festnehmen muss. Ja, das spricht, denke ich, für sich selbst.
Über die Corona-Politik Chinas haben sich ja auch Ihre Reisemöglichkeiten, eben nicht nur nach Hongkong, auch innerhalb des Landes, auch zurück nach Europa vollkommen verändert, alles lahmgelegt. Hatten Sie denn vorher die Möglichkeit, viel von diesem Riesenland zu sehen?
Absolut. Und ich bin auch ganz stolz. Ich habe auch jetzt in den letzten 2,5 Jahren, wo auch in China natürlich Corona-mäßig ganz oft undurchsichtig, ganz schnell Provinzgrenzen geschlossen wurden, habe ich trotzdem versucht, sehr viel unterwegs zu sein, habe das, glaube ich, auch geschafft. Übrigens auch privat im Urlaub ganz viel Zeit verbracht, von der inneren Mongolei bis nach Sichuan, von Hainan, was ganz im Süden von China liegt, was schon tropisch ist mit Kokosnüssen und Palmen, bis in den doch auch oft kalten und etwas ruppigeren Norden. Ich habe wirklich sehr viele Landesteile gesehen und da ist mir auch nochmal bewusst geworden, wie wichtig das ist, als Journalist unterwegs zu sein, weil ganz viel von dem, was wir über China wissen, kommt halt aus irgendwelchen zentralen Büros in Shanghai, in Beijing. Und das ist ja auch das große Pfund, sagen wir mal, des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, der ARD, dass wir die Ressourcen haben, wirklich viel rauszugehen und dieses fantastische Land, was China ist, den fantastischen Style der Menschen und diese Neugier der Menschen und diesen Optimismus der Menschen in China, den wiederzuspiegeln, da bin ich sehr, sehr dankbar.
Zum Abschluss Ihrer Korrespondententätigkeit in China sollten ja eigentlich noch die Olympischen Winterspiele stehen. Aber Sie mussten das Land dann kurz vor Beginn, Anfang dieses Jahres, sehr schnell verlassen. Warum?
Ja, das liegt einfach daran, dass im Moment es ist grundsätzlich schwierig für Journalistinnen und Journalisten aus dem Ausland ein Visum zu bekommen, Journalistenvisum. Meine Nachfolgerin Eva Lambi-Schmidt hat monatelang gewartet auf ihr Visum und das ist dann auch nicht transparent, wann das kommt. Deswegen haben wir versucht, oder es wurde so gemacht, dass das gesagt wurde, okay, Steffen Wurzel, du kannst bleiben bis zum Ende der Olympischen Spiele, bis Ende März 2022, das ist wichtig, oder bis Anfang März, das ist wichtig, dass da Berichterstattung ist. Und dann kam kurz vor Weihnachten meine Nachfolgerin ins Land und sofort wurde entgegen der vorher getroffenen Absprachen gesagt, Wurzel, jetzt musst du das Land innerhalb von 10 Tagen verlassen. Was dann jetzt kein Beinbruch war, weil das war dann eine Sache von 6 Wochen, früher oder später, und ich habe auch noch ein bisschen Aufschub bekommen, so eine Art Duldungsvisum bekommen, aber ich musste sofort meine Pressekarte abgeben, was dann heißt, keine journalistische Tätigkeit mehr. Das war entgegen der Vereinbarung, aber letztlich zeigt das halt wieder, China ist kein Rechtsstaat und in China kann man sich eben auf getroffene Vereinbarungen nicht verlassen.
Steffen Wurzel, wie wirkt denn das Leben in China jetzt in Baden-Baden in Ihnen nach?
Es gibt diesen Spruch, man bekommt Leute aus China raus, man bekommt aber China nicht aus den Leuten raus, die im Land mal waren. Und das fühlt sich genauso für mich an. China ist in mir drin. Ich bin froh, dass der ARD-Hörfunk einen China-Podcast aufgelegt hat. Morgen erscheint die zweite Folge, der Wichtigkeit dieses großen Landes gerecht wird kann ich jetzt auch weiter mit China journalistisch aktiv bleiben. Das ist natürlich auch meine große Hoffnung, dass ich auch in Zukunft wieder nach China reisen kann.
Welt macht China, heißt dieser Podcast. Was hat der für eine Idee?
Die Idee ist, dass wir uns Zeit nehmen für Dinge, die in China passieren, die mit China passieren. Ganz häufig bekommen wir als China-Korrespondenten witzigerweise in Shanghai oder auch in Beijing Rückmeldungen von nicht nur von Redaktionen, sondern auch von Hörerinnen, von Hörern, die sagen, da würde ich gern mehr zu wissen. Wieso war das nur so ein kurzer Bericht? Ich würde gern mehr über die Corona-Lage wissen. Ich würde gerne mehr wissen, wie es mit den wirtschaftlichen Abhängigkeiten zwischen Europa und China aussieht. Ich würde gerne mehr wissen über das Thema Elektromobilität in China. Ich würde gerne mehr wissen, was weiß ich, über das Essen. Und ein Podcast ist ja einfach die Möglichkeit, dass man ganz viel Zeit hat und Raum hat, um tatsächlich zu berichten und zu vertiefen und Vorurteile abzubauen im Sinne von in Bezug auf China.
Morgen kommt raus die zweite Folge von Welt macht China auf allen Plattformen, auf denen es Podcasts gibt. Während andere Länder längst in die Normalität zurückkehren, gilt in China noch immer die Null-Covid-Strategie mit härtesten Maßnahmen. Jetzt kommen diese Nachrichten von Massentestungen in Peking. 13.000 überwiegend negativ getestete Menschen werden in Quarantänezentren festgehalten. Warum?
China ist kein Rechtsstaat, das muss man einfach immer wieder betonen. China ist eine Diktatur und China ist ein Land, das politische Ziele verfolgt, wie zum Beispiel die Null muss stehen, ne? Null Covid muss stehen. Warum das so ist, da kann man drüber streiten. Das eine ist, dass keine ausländischen Impfstoffe nach wie vor zugelassen werden, auch aus politischen Gründen. Das heißt, man kann ja epidemiologisch davon ausgehen, dass diese chinesischen Impfstoffe wirken, ja. Ich habe die auch in mir drin, bin auch ganz froh drüber, aber sie wirken halt nicht so gut wie zum Beispiel BioNTech, Moderna und so weiter. Und da sagt die Regierung, wir wollen, dass Covid draußen bleibt, was ja auch ironisch ist, weil es ja in China begonnen hat, nach allem, was wir wissen. Und dann werden eben so Dinge wie der gesunde Menschenverstand oder auch Rechtsstaatlichkeit hinten angestellt. Das muss man einfach so sagen. Aber was ich auch wichtig finde zu betonen, das, was wir jetzt erlebt haben in den vergangenen Wochen, Monaten in Shanghai oder jetzt, was in Beijing, in Peking, in der Hauptstadtregion losgeht, das hatten wir ja schon in Wuhan, im Landesteil Hubei. Wir hatten es vor gar nicht so vielen Monaten im Bereich Xi'an. Da guckt man nur nicht so drauf, weil Xi'an nicht so in der Weltöffentlichkeit steht wie Shanghai zum Beispiel. Also ne, man darf sich jetzt nicht wundern, was ist da jetzt alles neu? Nee, das ist eine Politik, die seit mehreren Jahren verfolgt wird. So.
Aber innerhalb des Landes hat sich diese Politik ja verschärft, also spürbar für den Einzelnen. Was bedeutet das für das Verhältnis zwischen Bevölkerung und Staatsführung?
Also es ist schon so, dass jetzt in dieser relativ aufgeklärten, international vernetzten und wohlhabenden Stadt Shanghai, dass ich da schon das Gefühl habe, dass sehr viele Menschen desillusioniert sind. Viele meiner Bekannten in China, in Shanghai, die bisher gesagt haben, ja, ich bin eigentlich nicht so politisch, aber die Staatsführung räumt hier den Weg frei für uns, dass wir wirtschaftlich erfolgreich sind, dass so Leute auch anfangen, Fragen zu stellen. Nur es nützt nichts. Wir dürfen nicht, Ausrufezeichen, nicht davon ausgehen, dass das jetzt irgendeine Revolution auslöst oder irgendeine Zivilgesellschaft da entsteht, die dagegen aufsteht. Das ist nicht vorgesehen im chinesischen diktatorischen System und insofern wird die Staatsführung, die am längeren Hebel sitzt, da nach der Methode Augen zu und durch verfahren.
Aber warum machen so viele Menschen mit und schwingen die Fähnchen?
Das ist leicht gesagt. Wir sitzen hier im gut gelaunten Berlin. Ich weiß nicht, das ist menschlich. Wenn man die Möglichkeiten hat, was zu ändern, dann gibt es viele Menschen, die ändern etwas, ja. Aber wenn man die Möglichkeiten nicht hat, ich wiederhole nochmal, es gibt in China keine Zivilgesellschaft mehr. Dann kann man Dinge nicht ändern, dann ist das allererste, was oben ansteht, die eigene Gesundheit, die Gesundheit und das Wohlbefinden der Familie. Dann macht man sich natürlich nicht zum Märtyrer. Ich kann jede und jeden verstehen, die und der in China sagt, ich versuche hier ein einigermaßen gutes Leben zu führen. Ich versuche dafür zu sorgen, dass es meinen Kindern mal besser geht als mir selbst. Und ich mache mich jetzt hier nicht zum politischen Märtyrer.
Sie haben beschrieben, wie sich das Land immer mehr abschottet vom Rest der Welt. Der Personenkult wird immer stärker, die Propaganda wird immer radikaler. Wie verändert die sich zum Beispiel jetzt mit Blick auf Covid?
Das Traurige ist, dass die chinesische Staatsführung wirklich alles inzwischen mit Covid erklärt. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Nächstes Jahr war geplant, die Fußball-Asienmeisterschaft auszutragen in der Volksrepublik China im Juli nächsten Jahres. Das wurde jetzt abgesagt mit der Begründung Covid-19. Daran sieht man schon, wie weitreichend diese Abschottungstendenzen auch gehen. Das ist keine kurzfristige Geschichte, das ist eine lange Geschichte. Was auch so absurd ist, ist, dass letzte Woche zum Beispiel Staats- und Parteichef Xi Jinping hat eine Rede gehalten, die auch weit zitiert oder weitreichend zitiert wurde in ausländischen Medien, der gesagt hat, wir öffnen unser Land noch weiter als vorher. Wir machen unsere Türen noch weiter auf. Das ist natürlich eine Farce, wenn man das sieht, was realpolitisch in den vergangenen Jahren passiert ist und immer noch passiert. Also wir dürfen uns, was ich damit sagen will, von dieser staatlichen Propaganda, von diesen Lügen, muss man so deutlich sagen, nicht blenden lassen. Dieses Land schottet sich ab. Es gibt, so sagen es Diplomaten, inzwischen nur noch eine kleine Handvoll, wirklich, also im einstelligen Bereich, Zahl von deutschen Studentinnen und Studenten, die in China sind. Das ist natürlich fatal. Es gibt kaum noch kulturellen Austausch. Der wirtschaftliche Austausch ist weitgehend beschränkt auf Online-Konferenzen und Zoom-Telefonate. Der Handel ist in den letzten Wochen deutlich eingebrochen, was tatsächlich mit Covid-19 zu tun hat in erster Linie. Politische Delegationen waren, ich will nicht lügen, aber in den letzten 2,5 Jahren aus Deutschland eigentlich nicht mehr in China. Mhm. Das reißt eine Riesenschneise in diese ja eigentlich guten Beziehungen. Und das noch zum Schluss, Ironie der Geschichte, diesen Herbst begehen die Bundesrepublik und die Volksrepublik China den 50. Jahrestag der Aufnahme der diplomatischen Beziehungen. Ich möchte nicht in der Haut von deutschen Diplomaten stecken, die da jetzt irgendwie ein Programm organisieren müssen. Das ist sehr, sehr schwierig, da gesichtswahrend irgendwas Würdiges an den Start zu bringen.
Steffen Wurzel arbeitet jetzt erstmal wieder in der aktuellen Redaktion beim SWR in Baden-Baden. Leben ohne Überwachung in einer Demokratie. Ich kann mir vorstellen, dass das für Sie nochmal einen ganz anderen Stellenwert bekommt.
Ja klar, das tut gut. Das geht ja übrigens vielen so, die längere Zeit in einer Diktatur gelebt haben. Wenn man zurückkommt, weiß man das zu schätzen. Ich bin aufgewachsen, auch in der Region Baden-Baden, Rastatt, wo ich herkomme. Das ist klasse, dass ich mich ins Auto oder aufs Fahrrad setzen kann und über die Grenze fahren kann, ohne dass man auch nur merkt, ein anderes Land zu betreten.
Wie groß ist Ihr Fernweh, aber auch das professionelle Fernweh als Auslandskorrespondent?
Das ist schon groß, aber die Arbeit als Hörfunkkorrespondent macht Spaß. Aber ich mache mal diesen Witz, sie ist auch mit sehr viel Arbeit verbunden. Das ist auch gut. Deswegen hatte ich jetzt erstmal viel Urlaub, viel in Europa gewesen, viel meine sehr große, sehr lustige Familie gesehen. Und das tut auch mal gut. Und ich glaube, das Reisen kriege ich aus mir auch nicht raus. Insofern freue ich mich auf die nächsten Reisen, welcher Art und Weise auch immer.
Und wie stillen Sie Ihre Sehnsucht nach der chinesischen Küche? Haben Sie es selbst gelernt?
Das ist ein großes Thema. Das ist ein großes Problem. Da habe ich noch keine konkrete Lösung für gefunden. Hier in Berlin kann man wirklich ja sehr toll authentisch chinesisch essen. Ich bin nachher verabredet mit einer früheren Kollegin. Hier in der Kantstraße wurde mir gesagt, sind die besten chinesischen Läden. Ansonsten vermisse ich übrigens nicht nur die chinesische Küche, sondern generell die asiatische Küche und den Zugang zu einfacher, schneller, günstiger asiatischer Küche, also japanisch, koreanisch, die Vielseitigkeit der chinesischen Küche, die es ja so nicht gibt, sondern das sind ganz viele verschiedene Küchen vereint, das vermisse ich schon wirklich sehr.
Der langjährige China-Korrespondent des ARD-Hörfunks. Steffen Wurzel war in dieser Stunde bei uns. Ich bin gespannt, wo es Sie als nächstes vielleicht auch beruflich hin verschlägt und wo wir dann wieder regelmäßig Eindrücke von Ihnen aus der Welt bekommen. Herzlichen Dank heute für das Gespräch.
Danke für die Einladung.
Mehr über China, das möchte ich noch sagen, gibt es aktuell in der DLF-Audiothek. Zum Beispiel die China Science Investigation. Das ist ein internationales Rechercheteam, zu dem auch Kollegen unseres Hauses gehören. Und die haben Forschungskooperationen von chinesischen und westlichen Universitäten untersucht und herausgefunden, wer davon besonders profitiert. Das chinesische Militär in der DLF-Audiothek.
Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch. Überall, wo es Podcasts gibt. Und in der DLF-Audiothek.